Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 7+3 und diesmal 7+3 mit einem Big Tech Update. Pip Klöckner ist zu Gast von den Doppelgängern und mit ihm zusammen werde ich über die bisher vorliegenden Updates sprechen. Alle sind ja noch nicht da, zum Beispiel die große Aktie aus Seattle, nein, nicht Microsoft, die haben wir dabei, aber die Amazon-Aktie, die fehlt noch, die kriegt ihr heute nicht. Aber dafür viele große, spannende Unternehmen von der amerikanischen Westküste dabei, die zu eigenartigen Multiples notieren und darüber sprechen wir jetzt in dieser Ausgabe von 7+3. Hallo Pip.
Hallo, freue mich sehr da zu sein.
So, und wir legen als erstes los. 7+3 ist ja so das Format, wo wir zunächst mal damit anfangen, dass wir sieben Fragen an dich rausfeuern. Und die erste Frage davon ist, wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß?
Ich bin im weitesten Sinn, sagen wir inzwischen, Tech-Analyst. Das heißt, alles, was ich mache, hat im weitesten Sinne mit Technologie und Analysieren zu tun. Ich bin Unternehmensberater, investieren Unternehmen entweder über Fonds oder als Angel Investor. Ich bin Aufsichtsrat bei einer börsengelisteten Firma Home2Go. Ich bin selber Podcaster, wo wir sozusagen für unsere Hörer Märkte, Aktien, Gesellschaft und so weiter versuchen zu analysieren. Und das macht mir Spaß aus zweierlei Hinsicht. Also ich lerne unheimlich gerne. Ich sozusagen verstehe durch das Wälzen von Zahlen oder Recherche im Markt viel. Und das andere, ich habe so ein bisschen so einen publizistischen Drang, also ich mag es, andere Leute mit meiner Meinung oder meinen Analysen zu behelligen. Und deswegen bin ich super dankbar, dass ich damit mein Geld verdienen kann.
Wie kam es, dass die Börse in deinem Leben eine Rolle zu spielen begann?
Das muss ziemlich genau 1998 gewesen sein. Da habe ich mich im Zivildienst befunden, auch bei meinen Eltern gelebt, hatte damit so ein überschüssiges Geld, wollte das nicht komplett in Bars lassen und begann an der Börse zu investieren. Damals erste Internetblase, die meisten werden sich erinnern, die alt genug sind. Und so fing ich an, meine erste Börseneuphorie 98 zu durchleben. Habe aus meinem Zivildienstgehalt, das waren so wahrscheinlich insgesamt 12.000 Mark, über die Zeit einen guten Mittelklassewagen gemacht. Ich glaube, so 50.000, 60.000 war es mal am Höhepunkt innerhalb von wenig Zeit und dann aber auch natürlich auch den gesamten Weg runter mitgegangen, so wie vielleicht auch die meisten damals.
Weißt du noch, was die erste Aktie war, die du gekauft hast und wie das ausging?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, was die erste war. Die ersten drei waren tatsächlich SAP-Vorzüge, aber die spannenden waren Singulus und König und Bauer. Und das ist insofern lustig, dass die galten damals als Technologieaktien und König und Bauer ist ein großer Druckmaschinenhersteller, so MAN, Roland und Heidelberger Druck sind die Konkurrenten. Rollenrotationsdruckmaschinen haben wahrscheinlich die schlechtesten 20 Jahre überhaupt hinter sich, weil die Presse im wahrsten Sinne des Wortes natürlich nicht floriert hat. Und Singulus, wer sich erinnert, war ein Hersteller von CD-Presswerken, also wo man CD-Rohlinge oder auch CDs und später DVDs in Deutschland in irgendwo im Taunus war es, glaube ich, Sinsheim, ich weiß nicht mehr, produziert hat. Oder in Franken war es, glaube ich. Und ja, wir wissen, wie viele CDs wir heute noch benutzen oder wie viele Rohlinge wir noch brennen. Also die sind damals gut gelaufen. König und Bauer hat eine hohe Dividende immer gezahlt, ich glaube 6-7%. Und Singulus dann
war ein neuer Marktwert. Damals
genau, war ein neuer Marktwert. Gut mit hochgegangen. Ja, und ansonsten habe ich die üblichen Sachen, so Nordasia-Fonds natürlich auch gehabt. Versucht, ein paar neue Emissionen zu zeichnen. Russische, ich habe viel Lukoil, Gazprom, Sugutneftegaz, die russischen Ölaktien, die damals und Gasaktien, die damals heiß waren. Aber das Gute war, ich konnte mit relativ wenig Geld so die ersten Fehler machen. Habe danach 2008 noch die Great Financial Crisis mitgenommen und sagen, der Corona, könnte man sagen, war die dritte so Halbkrise. Und ich glaube, es ist immer günstig, wenn man sehr früh so das teuerste Lehrgeld zahlen kann. Also, dass es nicht immer aufwärts geht und so weiter.
Hundertprozentig. Also frühe finanzielle Nahtoderlebnisse sind sehr, sehr heilsam, weil man sie nicht vergisst, weil man eine ganze Menge daraus lernt und weil man die Fehler dann hoffentlich nicht noch ein zweites, aber zumindest nicht drittes Mal macht. Und von daher ist es besser, früh als spät sowas zu erleben. Weiß ich nicht, ob du es beantwortest. Was war die letzte Aktie, die du gekauft oder im Übrigen auch verkauft hast und warum?
Die letzte, die ich tatsächlich gekauft habe, war CrowdStrike. Und zwar haben die, es war im Juli letzten Jahres, waren sie ja mit Schuld an einem großen IT-Ausfall auf der ganzen Welt, weil so ein Update rausgepusht wurde. Und da hat die Aktie 40-45% an einem Tag verloren. Das habe ich, ich war schon immer in CrowdStrike investiert, halt das für ein grundsolides Unternehmen, sehr gute Wachstumsdynamik, sehr gute Cashflow-Situation. Und dass sich fast halbiert im Wert, war überhaupt nicht realistisch, meiner Meinung nach. Habe deswegen nicht am Tiefpunkt, aber irgendwo bei -30, -35% bin ich wieder eingestiegen. Und inzwischen sind sie über dem Wert von damals wieder. Also sie haben ein neues All-Time-High erreicht und damit müssten das so 70-80% auf 6 Monats Sicht. Auf 6 Monats Sicht wären es 84%. Also gar nicht so schlecht. Habe meine Position damit quasi verbilligt, sehr opportunistisch an diesem Tag.
Und der Ausfall war ja damals in der Tat etwas, was dann auch für eine weltweite Aggregation von Verschwörungstheoretikern gesorgt hat, die sich dann auf einmal alle auf dieses Ereignis gestürzt haben und da hinterfragt haben, was da wohl dahinter steckt.
Die Angst war natürlich, dass CrowdStrike irgendwie schadenersatzpflichtig wurde. Das steht noch aus, aber es ist eher unwahrscheinlich, glaube ich.
Letzte Frage von 7+3 bei den 7 Fragen ist, was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Wahrscheinlich schon dieses, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Das ist das, was also sinngemäß, das schnelles Hin und Her macht Kasse leer oder so. Wie sagt man das richtig?
Hin und Her macht Taschen leer.
Hin und Her macht Taschen leer. Das ist, glaube ich, das, was einerseits die meiste Disziplin und Erfahrung braucht, um das wirklich einzuhalten. Also ich habe die letzten 2 Jahre so wenig getradet wie noch nie zuvor, glaube ich. Ich glaube, das hilft so ein bisschen älter zu werden und ruhiger zu werden, um nicht dieser Versuchung zu widerstehen, ständig größere Positionen auch zu verschieben. Aber ich glaube einfach sozusagen buy and hold, in Positionen lange drin bleiben, vielleicht mal zum Nachkauf nutzen, wie ich gerade beschrieben habe. Das ist schon sozusagen neben Diversifikation mit das Wichtigste, was einem langfristigen Erfolg geben kann.
Kleine Zusatzfrage, weil du das gerade sagst, auch mit so Positionen, die sich dann verdoppeln oder auch verdreifachen oder verfünffachen oder auch mal verzehnfachen. Wir kommen ja gleich bei der ersten Aktie zu einer Position, die sich zumindest bei mir im Depot verzehnfacht hat, obwohl ich sie mehrfach im Zuge des Weges zur Verzehnfachung verkauft habe. An welcher Stelle greifst du da ein? Gibt es Gewichtungsgrenzen, wo du sagst, so an dem Punkt nehme ich mal ein bisschen was raus oder nach der und der Performance realisiere ich mal ein bisschen was?
Also der Hauptgrund, warum ich eine Aktie verkaufe, ist, würde ich sagen, der Hauptgrund ist einerseits eine Liquidität, wenn ich einfach Geld brauche, irgendwie unvorhergesehene Sachen, dann kann es manchmal dazu kommen, dass ich sagen, verkaufe und dann verkaufe ich entweder was steuerlich gerade opportun ist oder so ein bisschen quer durchs Portfolio. Und dann der nächstbeste Grund ist definitiv, wenn ich persönlich nicht mehr an die Aktie glaube. So Rebalancing oder sowas mache ich eigentlich gar nicht. Also ich bin dafür, auch Gewinner weiter laufen zu lassen, auch wenn sie 25-30% des Depots ausmachen. Und ich würde am ehesten verkaufen, wenn ich entweder glaube, sagen, ich habe insgesamt Glauben an Firmenmanagement verloren oder ich halte sie individuell einfach für überbewertet, dass man sieht Insiderverkäufe. Ich glaube eigentlich selber nicht oder ich kann nicht mehr das Szenario sehen, wie die Firma in die zu hohe Bewertung reinwachsen kann. Dann würde ich am ehesten vielleicht mal Geld mitnehmen. Aber prinzipiell auch da eher laufen lassen.
Alles klar. Dann haben wir die 7 Fragen jetzt durch und wenden uns jetzt dem zu, wo wir bei 7+3 eben auch gerne drüber reden, nämlich 3 Aktien mindestens. Wir haben mehr vorbereitet. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch noch einen zweiten Teil gibt. Die kann aber auch sein, dass wir in den ersten noch ein bisschen was reinkriegen. Das werden wir jetzt im Zuge der Aufzeichnung hier einfach sehen. Und das erste Unternehmen, was wir uns vorgenommen haben, Pip, ist das Unternehmen, was am wertvollsten für uns alle zu kaufen ist. Und welches das ist und wie es bei diesem Unternehmen gerade aussieht, das besprechen wir, nachdem wir zumindest einmal kurz auf den Disclaimer gehört haben.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, und dann sind wir angekommen bei der Apple-Aktie. Der Kurs steht im Moment bei 230 US-Dollar, beziehungsweise jetzt, wo wir aufzeichnen, am 5.2. so gegen 14.30 Uhr auch wieder ein bisschen tiefer, so bei 218 US-Dollar, aber da geht es im Moment eben hin und her. Zahlen wurden reported. Von der Unternehmensseite aus klang das natürlich, wie es sich bei einem amerikanischen Unternehmen gehört, sehr, sehr positiv. 124,3 Milliarden US-Dollar Rekordgewinn bei dem Unternehmen. 2 US-Dollar 40, eine Veränderung nach oben von 10%. Service-Sparte mit neuem Allzeithoch. Also viel, viel Positives. Auch das Thema, dass Apple über 30 Milliarden an die Aktionäre ausschüttet und eine Quartalsdividende jetzt von 0,25 Dollar ankündigt, also 1 US-Dollar pro Jahr, was eine vernachlässigbare Dividendenrendite darstellt. Aber wir reden hier über ein Unternehmen, was mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen US-Dollar, also 3.500 Milliarden US-Dollar unterwegs ist, eine schier unvorstellbare Größe hat. Und wie hast denn du die Zahlen von Apple eingeordnet, die, wie gesagt, sich selber ja in einem betont positiven Licht gezeigt haben?
Ja, ich glaube, ganz ehrlich würde man sagen, dass es gerade nicht die beste Zeit für Apple ist. Der Umsatz wächst insgesamt nur noch mit 4%, wie du richtig sagst, getrieben vom Servicegeschäft. Es war klar, dass man in China nicht gut performen wird, minus 11% gegenüber dem Vorjahr. Das war eingepreist und es war nicht so schlimm wie gedacht. Ich glaube, deswegen hat die Aktie sogar auch positiv reagiert. Die iPhone-Verkäufe das erste Mal seit langem auch wieder negativ, minus 1% gegenüber dem Vorjahr. Nicht verwunderlich. Hängen die iPhone-Verkäufe natürlich auch am China-Markt. Dann gibt es halt so eine gewisse Innovationslücke einfach, dass das nächste iPhone, viele Leute skippen ein oder zwei Generationen. Das heißt, man kauft nicht mehr jedes Jahr das Neueste. Es gibt zu wenig Grund dafür, sondern man kauft vielleicht alle 2, 3, 4 Jahre teilweise mal ein neues. Und ich glaube, das ist für die iPhone-Sales nicht gut. Und prinzipiell zeigt Apple halt wenig Innovationskraft. Die Vision Pro-Brille ist ein Rohrkrebs.
Hast du die mal selber getragen? Also ich hatte sie noch nicht auf, aber hast du sie mal getragen?
Ich habe die Modelle von Meta getragen, die Apple-Brille habe ich nicht getragen, aber sagen, man sieht, dass sagen, es nicht zu signifikanter Nutzung gekommen ist, sie verkauft sich nicht gut, sie ist zu teuer und die weiteren Programme werden auch teilweise eingestellt, also Apple investiert dann nur sehr sagen, moderat weiter. Und ja, es fehlt so ein bisschen der nächste Horizont, würde man so aus Beratersicht sagen, womit wird Apple die nächsten 100 Milliarden machen? Der eine Grund, warum ich nicht dagegen wetten würde. Also man muss sich schon fragen, aus meiner Sicht, warum Apple letztes Jahr die 25% des MSCI World mitgemacht hat. Ich würde darauf tippen, dass Apple den Index, das wäre vielleicht eher die Nasdaq 100 oder S&P 500, unterperformt das nächste Jahr. Einfach, ja, weil sie langsam wachsen, wenig Innovation drinsteckt in der Aktie und wenig Growth. Ich wüsste nicht, wo der Growth herkommen könnte. Aber die Langfristhoffnung wäre und weswegen ich nicht dagegen wetten würde, ist, dass in einem möglichen KI-Zeitalter, wo viele Apps auf dem Handy mit KI befeuert werden oder jedes Handy zum KI-Endgerät wird, ist Apple halt weiterhin der Gatekeeper zum Konsument oder der Konsumentin. Das heißt, die reichsten Menschen der Welt, erfolgreichsten Menschen der Welt nutzen Apple-Geräte als Endgeräte, sowohl Macs als auch iPhones. Sagen, sie gelten als sicher, Menschen würden Apple wahrscheinlich gern sozusagen diese Rolle als Gatekeeper auch übertragen. So, pass auf meine Daten auf und stell sicher, dass ich, wenn ich eine KI nutze, nicht Daten abgebe. Und das wird Apple sich monetarisieren lassen. Meine Idee, wie sie das tun, ich habe es im Doppelgänger-Podcast schon mal erklärt, ist höchstwahrscheinlich, dass sie eigene Datacenter bauen werden. Da gibt es schon Anzeichen für, weil sie eigene Chips entwickeln und auch Investitionen da tätigen. Und dass sie quasi sagen, wenn eine KI auf dem iPhone laufen soll, dann läuft sie entweder auf dem iPhone und wenn es mehr Ressourcen braucht, also wenn es ein Datacenter an ein Datacenter zurückfunkt, dann muss das ein Apple-Datacenter sein, weil nur da können wir selber die Sicherheit überprüfen. Das heißt, sie werden sozusagen Apple-zertifizierte oder Apple-eigene Datacenter bauen, stelle ich mir vor, Spekulation. Und Leute, die an Apple-Nutzer Marketing machen möchten oder ihre Apps verkaufen wollen, ihre Apps betrieben haben wollen, die werden das auf Apple-Datacenter machen müssen und damit würden sie dann die profitabelste Datacenter-Sparte der Welt bauen. Kleiner als die großen Clouds sicherlich, aber das wäre natürlich ein super spannendes Service-Geschäft am Ende, wenn du die iPhone-Nutzer nicht erreichen könntest, ohne dabei über Apples Datacenter zu gehen. Ob sie das machen, ist eine andere Frage. Das ist, was ich tun würde und was ich glaube, wofür Apple die Marktmacht
hätte. Ja, auf der anderen Seite sind mit einem KGV unterwegs im Moment von einer 37 und auch wenn wir jetzt mal sagen, wir blicken mal ein bisschen in die Zukunft, dann ist es immer noch so, dass bezogen auf die 8,22, die für das Geschäftsjahr 26 erwartet werden, das Ganze immer noch ein KGV bedeutet von so knapp 27 und hierbei wird interessanterweise schon mal so ein Gewinnwachstum von 10%, auch ein Umsatzwachstum von 7,5% unterstellt, wo man im Moment auch nicht so richtig weiß, wo es herkommen soll. Was ich mich in zunehmendem Maße bei einer Apple frage, ist, warum man diesen Wertfaktor iPhone nicht einfach auch mal anfängt, dahingehend zu heben, dass dadurch, dass Computer ja ohnehin immer kleiner werden, immer kompakter, dass man eigentlich in der Lage sein müsste, mit so einem klassischen iPhone Pro ganz viele Leistungen, die so ein MacBook Air oder ein normaler Laptop so machen kann, die eben eigentlich auch zu ersetzen. Also wenn ich mich frage nach dem Motto, wo kann Apple eigentlich mit dem wachsen, was sie im Moment haben und wo sie eine hohe Stickiness haben, wo sie auch Wachstumspotenzial besitzen, dann wäre es eigentlich das, dass das iPhone Pro irgendwann mal die MacBooks ersetzt und ich dann eben mit meinem Telefon durch die Gegend laufe und das über an die verschiedenen Devices anschließe, so wie man es heute eben im Laptop macht, dann aber eben zukünftig mit einfach seinem Telefon. Das hätte dann zumindest mal das Potenzial, Spielraum für auch nochmal ein bisschen Preissteigerungen zu haben. Wobei man ja sagen muss, also iPhone 16 Pro anschaue mit einem Terabyte Speicherkapazität, dann bin ich schon eigentlich relativ nah oder auch über den Preisen von MacBooks hinaus. Aber man hätte nochmal ein bisschen, weil man zentralisiert, man hätte eine höhere Notwendigkeit auch im Bereich der Wearables Dinge zu verkaufen. Und man würde last but not least auch bei Apple TV-Geräten, Monitoren und Anschlussdingern mal etwas schaffen. Vielleicht sogar bei dem Thema Glasses, wo sie den ersten Wurf in der Tat auch aus meiner Sicht nicht so unbedingt erfolgreich fabriziert haben, nochmal was hinzustellen und zu machen. Wie denkst du über so ein Thema Geräte ersetzen und im Grunde genommen mit dem Telefon auch den PC-Markt nochmal disruptieren?
Ich glaube, es gibt schon erste Anzeichen dafür, ne? Also dass du sagen, den Desktop quasi erweitern kannst auf andere Geräte und so weiter bei Apple, das geht ja in die Richtung. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in Zukunft halt nicht mehr 3-4 Devices mitnimmt, sondern halt sein Telefon und eventuell entweder einen tragbaren Monitor noch dabei oder kann einen Monitor, der irgendwo fest verbaut ist, nutzen. Sachen, die zu anspruchsvoll sind fürs Telefon, könnte man ja über Streaming machen. Also sagen wir, ich habe eine Tabellenkalkulation, die jetzt unheimlich intensiv ist, oder ich will Gaming machen oder so. Das könnte man ja auch über Spieleserver machen, über so einen Tunnel oder Streaming. Das wird sicherlich die Zukunft sein. Und ansonsten gibt die natürlich auch mit der Bewertung recht. Also wenn man im Vergleich sich Google anschaut, dann ist Apple natürlich relativ teuer. Mit den über 30 Price Earnings.
Wo du jetzt gerade, also mir kam da auch wieder der alte Steve Jobs Spruch nach dem Motto, es ist it's not three different devices, it's one device. Und das könnte man in der Tat beim MacBook, beim iPad und beim iPhone dann in der Tat auch sagen, in dem Moment, wo man die Konnektivität erhöht. Für mich auf der Ebene ist es eine deutlich überbewertete Halteposition. Ich zuck auch immer wieder. Also muss ich wirklich sagen, bei den Zahlen, bei den Wachstumszahlen und den Bewertungszahlen zucke ich immer wieder und denke mir, verkaufe ich die doch mal. Aber ich habe eine relativ ordentliche Historie bei dem Wert. Die Aktie hat sich bei mir im Depot mittlerweile, und zwar auf die zweite Position, die ich hatte, mehr als verzehnfacht. Da ist der Einstieg bei mir 20,38 Euro umgerechnet. Meine erste Position überhaupt hatte ich bei 13,90 gekauft. Die habe ich, glaube ich, in 2020 irgendwann komplett geschmissen und bin dafür damals in, was war es, Amazon und Meta eingestiegen. Aber wie gesagt, dann traue ich mich immer wieder nicht, weil ich mir denke, also auf der anderen Seite ist es ja auch schön, mal so einen Wert im Depot zu haben, der dann so eine lange Historie hat. Aber kaufen. Kaufen würde ich sie im Moment auf keinen Fall. Also da ist für mich denkbar, das zu machen unter 150. Das wäre dann 25er, also ein 20-25er KGV von 20. Und auch bei einem Sparplan, sage ich, würde ich im Moment auch nicht machen. Da würde ich zumindest erst eine Bereitschaft entwickeln, wenn es 2025er erwartete KGV so bei 25 läge. Und da reden wir über Kurse von 185 US-Dollar. Also alles echt weit weg auf einem Kursniveau, wo wir im Moment sind bei 220, 230 Dollar.
Ja, und man könnte natürlich sagen, mit dem 37er KGV gibt es schon auch Potenzial, dass mal in der Krise sich die Aktie halbiert oder so. Andererseits, das einzig wirklich schlimme Event für Apple wäre, wenn sozusagen die Install-Base der Apple-Nutzer sinkt. Und das bei allen Problemen, die wir gerade haben. Es werden weniger neue iPhones verkauft und so weiter. Das, was ja nicht passiert, ist, dass Menschen von der Apple-Plattform zurück zu Windows oder zurück zu Android wechseln. Das passiert noch relativ selten, zumindest in der westlichen Welt. Das wäre die einzige wirkliche Gefahr. Sozusagen Leute, die jetzt Apple halten weiter, müssen nur daran glauben, dass Apple wieder noch bessere Wege findet, die bestehende Nutzerbasis zu monetarisieren. Das kann sein über Services, das kann sein über sagen, innovativere Produkte und dann kann Apple vielleicht auch mal wieder zweistellig wachsen irgendwann. Dass sie sagen, mehrere Quartale schrumpfen, halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich. Von daher würde ich es weder kaufen noch verkaufen gerade. Und wer es hat, warum nicht halten?
Du hast ja selber, wenn ich das richtig weiß, Telefon, was auf der anderen Plattform, nämlich der von Alphabet, unterwegs ist. Hast du da mal so einen Wechsel miterlebt und mitgemacht? Also hattest du mal ein iPhone und bist dann auf Android gegangen?
Ja, ich glaube, das letzte iPhone, was ich hatte, war das 4, wenn ich mich recht erinnere.
Das ist schon so 2 Monate her.
Schon lange. Ich besitze immer noch, Entschuldigung, ich hatte auch mal ein, was ist denn das? Ich glaube, 12 oder 13. In der Clubhouse-Zeit hatte ich mir tatsächlich mal ein iPhone gekauft. Das ist jetzt sozusagen mein Notersatz-Handy. Ich benutze auch iPads, also ich bin so im Hype ein bisschen in der Mac-Welt drin. Aber so mein Computer ist ein Windows und mein Smartphone ist ein Android. Aber mir ist die andere Welt nicht komplett fremd. Und ich bin da überhaupt nicht ideologisch. Also weder jetzt großer Verfechter von Android noch, dass ich glaube, dass Apple ganz furchtbar ist oder so.
Ich glaube, du magst die Google-Phones ganz gerne.
Genau, mein Telefon ist in einem Pixel tatsächlich. Da kriegt man einfach sehr früh die neuesten Android-Updates. Es ist also technologisch, was Kamera angeht und so, eigentlich gleich auf oder besser als Apple, würde ich sagen. Viel der Apple-Telefon-Innovationen oder Smartphone-Innovationen ist tatsächlich Android-Features kopieren inzwischen. Was okay ist, glaube ich, wenn jemand gute Sachen baut, sollte man es auch einfach kopieren. Das ist schon fein, aber irgendwann muss Apple auch mal wieder was bauen, warum man sich das iPhone 16, 17 dann auch kaufen sollte.
Und damit sind wir angekommen beim zweiten Big-Tech-Unternehmen und dann eben auch dem zweitwertvollsten Unternehmen, zumindest ganz aktuell am 5.2. Wir sind angekommen bei Microsoft. Aktuelle Marktkapitalisierung knapp 3,1 Billionen US-Dollar, 3.100 Milliarden. Ich wiederhole es immer so ein bisschen deswegen, weil mir diese Zahl jedes Mal, wenn ich sie dann so sage, so unfassbar groß, nicht nur erscheint, sondern auch, eher auch sehr, sehr groß ist. Und um das zu vergegenwärtigen, wir sind hier, Pip, bei einem KGV nicht von 37 unterwegs, aber zumindest bei einem Ist-KGV von 33. Bevor ich selber zu der Bewertung hier komme, einfach an dich die Frage, weil ich weiß, dass es eine deiner größeren Position ist. Wie siehst du hier aktuell die Bewertung und auch das, was bei den jüngsten Zahlen so rausgekommen ist?
Also die Bewertung ist, ich würde sagen, schon auch elevated wie der gesamte Markt insgesamt. Ich würde nicht sagen, dass Microsoft über dem Gesamtmarkt überbewertet ist. Das würde ich bei Apple schon eher sagen und bei anderen Aktien. Aber es ist jetzt kein Schnäppchen. Aber ich glaube, das ist eher der Gesamtmarkt und so ein bisschen die Gruppe der Mac 7 und KI-Gewinner, die noch ein Premium weiterhin hat. Die Zahlen von Microsoft waren nicht perfekt, aber die Erwartungen sind einfach auch sehr hoch. Das Gesamtumsatzwachstum ist auf 12% runtergegangen nach 16% im Jahresschnitt in den ersten 3 Quartalen. Trotzdem ist die operative Marge aber hat sich weiter verbessert, um fast 2 Prozentpunkte von 43,6 auf 45,5. Das, warum die Aktie ein paar Prozent verloren hat, war, dass das Wachstum der Cloud-Sparte Azure unter den Erwartungen blieb. Die ist im letzten Quartal noch mit 33% gewachsen, was enorm ist auf der Größe, sagen, wo Microsoft sich befindet. Microsoft ist nach Amazon der zweitgrößte Anbieter, wird wahrscheinlich irgendwann Amazon den Rang ablaufen, so wie es aussieht, und ist mit einem Drittel gewachsen vor Quartalen. Jetzt wächst man in Anführungsstrichen nur noch 31%. Der Grund dafür ist einfach, das ist auch, was Google und alle anderen sagen, dass sie Supply Constraints sind. Das meint, es gibt mehr Kundennachfrage nach Rechenzeit, vor allem günstige Rechenzeit, aber sagen, es gibt nicht genug Chips und Data Center, um die zu stillen, und deswegen kann man nicht noch schneller wachsen. Deswegen bei Azure nur an Anführungsstrichen 31% Wachstum. Das sind aber trotzdem Milliardensekunden. Ich habe so eine kleine eigene Rechnung. Also die Azure-Zahlen bekommt man nicht raus. Microsoft gibt nur die Intelligent Cloud als Gesamtgruppe raus. Ich habe aber so eine Schätzung basierend auf älteren Zahlen. Sekunde. Genau. Also ich würde tippen, dass Azure so an 20 Milliarden Umsatz im Quartal schrammt. Inzwischen, Sekunde, ich guck mal, was die Intelligence Cloud
war. Was ja bei 70 Milliarden Quartalsumsatz auch schon mal eine dicke Ansage ist.
Genau, das ist einfach ein, also, und deswegen, es wird ja bei allen Hyperscalern, also bei Amazon AWS, bei Google Cloud Plattform und bei Microsoft Azure sehr stark eigentlich fast nur noch auf die Data Center oder Cloud-Spartenergebnisse geschaut. Das sind relevante Umsatz- und Gewinntreiber. Und wie gesagt, Microsoft ist die zweitgrößte Cloud. Nach Amazon wird bald die erste werden. Es gibt keine Profitabilitätszahlen, aber man könnte so ein bisschen triangulieren, dass sie wahrscheinlich 30% operative Marge auf dem Cloud-Geschäft haben. Das ist jetzt nicht so gut wie Software-Geschäft, aber das ist sehr berechenbar. Es ist auch eine gute Möglichkeit, endlich mal das Geld zu allokieren. Du hast ja gesagt, Apple zahlt ein bisschen Dividende und macht riesige Share-Buyback-Programme. Diesen Tech-Firmen wurde in der Vergangenheit ja auch oft vorgeworfen, dass sie eigentlich ihr Geld irgendwo in Offshore-Paradiesen sammeln und nicht hinwissen, wo mit den 100 Milliarden, die sie da im Cashflow generieren. Und die Fähigkeit, ein relativ berechenbares Modell zu haben. Also ich baue Datacenter, Microsoft möchte dieses Jahr 80 Milliarden US-Dollar in neue Datacenter investieren und habe dann sehr berechenbare Rückflüsse mit einer 30% operativen Marge, die sich vielleicht noch ein bisschen verbessern wird, sogar im Fall von Microsoft und Amazon. Das ist natürlich eine schöne Art, endlich wieder das Geld zu allokieren, ohne nur Share-Buybacks oder Dividenden geben zu müssen. Weil richtig ist ja, dass ein Unternehmen, was jetzt hier irgendwie 100 Milliarden oder über 200 Milliarden Softwareumsatz macht, es ist ja schwer, da nochmal 10-20% zu wachsen mit Software. Also wie willst du denn von Jahr auf Jahr 20 Milliarden neues Software-Business generieren?
Da habe ich was. Und zwar lustigerweise genau das hatte ich vorbereitet, nach dem Motto, das wäre nochmal ein Bull-Case für die Aktie. Bevor ich zur Ist-Bewertung komme, mache ich jetzt mal den Bull-Case, nämlich das Thema, dass AI zu einem wirklichen Umsatzbooster wird. Und das würde bedeuten, dass man die Umsätze, die jetzt ja bei 70 Milliarden lagen, in drei Jahren durch eine geschickte Verknüpfung mit Softwareprodukten in der Tat auch verdreifachen könnte. Weil wenn man sich überlegt, was man für die Software im Moment ausgibt, für die normale 365er Lizenz und sich dann die Frage stellt, was wäre denn, wenn ich durch die Software in die Lage versetzt werde, bestimmte Tasks nicht mehr in 8 Stunden, sondern in der Tat in einer Stunde zu machen, dann glaube ich schon, dass ich daran eine sehr, sehr hohe Zahlungsbereitschaft anknüpfen würde, die natürlich auch das Risiko mit sich bringt, dass andere Lizenzen dann einfach abgeschaltet werden, weil dadurch, dass, Praktikanten oder Juniors in der Recherchearbeit oder bei anderen Ausarbeitungen, auch in Rechtsanwaltskanzleien, nicht mehr nötig sind, würden ein paar Arbeitsplätze auch frei werden. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit würde es auf der Umsatzschiene von dem Standardgeschäft so eine Pari-Geschichte sein. Aber man könnte auch irgendwann anfangen, diese Effizienzvorteile, die man mit AI in der Lage ist, zu erzielen, deutlich teurer zu verkaufen. Und wenn man unterstellt, dass man einen solchen Mehrumsatz wirklich nur aus der AI-Software bringen könnte, in einer Größenordnung von 70 Milliarden, dann bist du auch bei einer anderen Nettomarge unterwegs, weil du die deutlich, deutlich profitabler verkaufen könntest. Ich habe hier mal sehr unbescheiden mit extrem geringen Grenzkosten, dann auch ein bisschen Steuern gerechnet und habe mal für die 70 Milliarden zusätzlich eine 60-prozentige Nettomarge angesetzt Und dann bist du, wenn du im Moment eben so bei 24 Milliarden bist, die du auf Basis der 35%, die sie im letzten Quartal ja ausgewiesen haben, sowieso schon hast, mit 70 Milliarden Zusatzumsatz, mit einer 60%igen Nettomarge in Summe dann eben auf einmal bei 66 Milliarden possiblem Net Income, wenn ein solcher Bull Case aufgeht. Naja, und bei 66 Milliarden Net Income mal 4 plus ein bisschen Steigerung, weil wir reden ja hier immer noch über ein Quartal, dann wäre man auf einmal in einem Bereich von 280 Milliarden US-Dollar Net Profit. Das mit einem 25er KGV wäre dann so eine Marktkapitalisierung, die möglich erschiene, von 7 Billionen US-Dollar. Und wenn man sowas in 3 Jahren runterreißen würde, dann würde die Aktie eben dieses Potenzial haben, könnte bei 950 stehen, und das können wir natürlich auch auf die guten alten 1000 aufrunden. Also da gibt's, es gibt da schon Bull Cases, die man aus meiner Sicht gerade bei einer hohen Stickiness von Office-Kunden relativ gut kalkulieren kann.
Das ist in der Tat der Bull Case. Es gibt so ein bisschen konservativere Schätzungen, dass man dann den Office-Umsatz um 40% steigern könnte, weil Leute bereit wären, mehr für KI-Lösungen zu bezahlen. Da gab es Studien. Das Problem ist, und das wird Satya Nadella ja bei jeder Earnings-Konferenz gefragt, die Adoption. Also Microsoft kann nicht nachweisen, dass Unternehmen wirklich stark schon den Co-Pilot nachfragen und bereit sind, extra dafür zu bezahlen. Das wird kommen, da habe ich keine Frage. Aber der Fakt, dass Microsoft da keine soliden Zahlen liefert, zeigt, dass es sich schwerer gestaltet, als man denkt. Das hört man so ein bisschen auch aus Verkaufskreisen von Microsoft, also den Mitarbeitern, die das dann an den Mann bringen müssen.
Man merkt ja im Moment auch, wie schwierig es offensichtlich ist, das vernünftig dann reinzubringen. Also ich kriege beispielsweise jetzt als Kunde nicht mit, an welchen Stellen ich den Co-Piloten nutzen kann. Muss ich ihn dann für Excel nehmen? Muss ich ihn für Word extra bezahlen? Was kostet er wiederum für PowerPoint? Also da wird eben irgendwie die Frage sein, wie kann ich den in der Office-Suite einfach so dazu buchen? Ich will aber auch nicht ausschließen, dass ich mich dazu dusselig anstelle. Was wesentlich einfacher ist, ist beispielsweise diese Pro-Lizenz von ChatGPT einfach zu kaufen.
Zu dusselig anstellen gibt es, glaube ich, nicht. Also es muss ja für dich funktionieren. Wenn du es nicht schaffst, dann ist nicht dein Fehler, würde ich sagen, sondern der von Microsoft. Also wenn du es nicht intuitiv hinbekommst. Das Gute ist, ich glaube, man braucht diesen Bullcase, auch wenn er super spannend ist, gar nicht. Mir reicht, oder die Hypothese für mein Investment oder warum ich in Microsoft drin bleibe, ist, dass ich davon ausgehe, dass in einer KI-Ära auch in Zukunft dann Rechenzentren extrem dann viel Nachfrage erfahren werden, Übernachfrage, die im Moment nicht mal gestillt werden kann. Microsoft ist da der schnellst wachsende und zweitgrößte Player im Markt, wird das, denke ich, auch bleiben auf absehbare Zeit zumindest. Und ich habe das Gefühl, dass die Cloud-Sparten in eigentlich allen 3 großen Tech-Unternehmen, also Amazon, Google und Microsoft, nicht fair bepreist sind. Dadurch, dass sie sagen, alle einen Holding-Abschlag haben, weil es ja gemischte Software, teilweise Retail-Geschäfte sind. Und würdest du diese Cloud-Scaler quasi some of the parts rausnehmen?
Stimmt, bei Microsoft habe ich es noch nie so betrachtet. Aber auch da kann man natürlich den Case genauso machen mit dem Software-Geschäft, dem Xbox-Geschäft.
Ja, also Intelligent Cloud ist ein bisschen mehr als Azure, aber sagen wir, Intelligent Cloud ist 25,5 Milliarden Umsatz im Jahr, also 100 Milliarden Runrate. Das wird eben dann auf 30 Milliarden Operating Margin oder operatives Ergebnis rauslaufen. Das heißt, das ist allein eigentlich 1 Trillion wert mindestens. Das ist aber ja das, was mit 30% wächst auch gerade. Ne? Also das heißt, da kommt kein 25er-Multiple raus, sondern da reden wir eigentlich über 30, 40er vielleicht Ertragsmultiples. Und sagen von daher, und die gleiche Rechnung kannst du, glaube ich, für AWS oder Google Cloud Plattform machen, dass die tendenziell in diesem Holding-Konstrukt zu günstig eingepreist sind. Und so eine meiner Investment-Hypothesen ist, dass die 3 Cloud- oder Hyperscaler-Firmen, die Cloud-Dienste anbieten, von AI profitieren werden und den Gesamtmarkt outperformen werden. Damit das der Grund sozusagen, das ist der Grund, warum ich Microsoft spiele. Nicht, weil ich an Windows als Plattform glaube, ehrlich gesagt, sondern es geht natürlich um Azure dabei.
Ja, also was mir bei der Aktie selber immer leid tut, dass ich in die nie reingekommen bin. Ich glaube, ich habe noch nie die Microsoft-Aktie besessen. Und immer wenn ich mir diese Historie angucke, wo diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse dann irgendwie mal waren bis 2014, so unter 16, und wo man dann irgendwie sieht, wie der Multiple wirklich reinkracht in die Bewertung, dann erstmal auf 20 geht, dann auf 25, dann auf 28. Und ich saß dann immer so daneben und dachte mir so, es kann doch alles nicht wahr sein. Und dann gibt es mal so Phasen,
wie man es im Juni 2022 dann beispielsweise auch sehen kann, wenn man die Unterlagen vor sich hat, für die es sich auch in diesem Jahr weiterhin lohnt, ab und zu mal rechts ranzufahren, wenn man im Auto unterwegs ist, wo man dann mal ein 28er KGV sieht. Im Moment bleibt es für mich dabei, dass ich es für eine leicht überbewertete, aber eben wachstumsstarke, da aber deutliche Halteposition hat. Bei Apple, wie gesagt, da zucke ich ja permanent selber. Bei einer Microsoft würde ich in der Tat nicht so sehr zucken, weil die eben beeindruckend gut aufgestellt sind. Und du hast jetzt eben beispielsweise das Datenzentrumsgeschäft in den Mittelpunkt gerückt. Für mich wäre im Mittelpunkt bei einer Microsoft das gesamte Office-Geschäft, also die gesamte Basis-Software-Suite, die für Millionen von Arbeitnehmern mit den White oder in meinem Fall heute eben Blue-Color-Jobs eben damit aufgestellt sind, wo dann eben auch das Potenzial herkommt. Du hast den Case aufgemacht, dass man auf Basis der hohen Cash-Generierung und der hohen Möglichkeit, auch in Datenzentren zu investieren, eben auch noch was hat. Das bestärkt mich im Grunde genommen nur daran, also immer noch mal meinen Fehler deutlich zu machen, diese Aktie nie gekauft zu haben. Aber wenn ihr diese Fehler nicht gemacht habt, dann würde ich aus meiner Sicht auch keine Stücke aus der Hand geben. Kauf, das machen wir dann auch ganz gerne. Kauf ist aus meiner Sicht denkbar, wenn die Aktie mal in irgendeiner Marktphase vielleicht so auf 325 zurückfallen sollte. Klar, auf die Begleitmusik dann auch achten, weil dann wäre das 25er KGV auf Basis der Erwartungen, also für 25 wären jetzt im Moment, und 25 endet bei Microsoft ja schon im Juni, wären so 13 US-Dollar erwartet. Das wären dann 325 US-Dollar. Und auf Basis der 412, wo die Aktie eben im Moment notiert, ist das im Zweifel zwar auch mal eine Bewegung, die kann mal an irgendwie ein paar schlechten Tagen schnell gehen. Da muss irgendeine Chaosmeldung zu großen ETF-Verkäufen bei den Standardwertefonds kommen. Und dann machen sich Leute auf einmal Sorgen über ihre Microsoft-Aktie, neben verschiedenen anderen Gründen, die es auch noch haben kann. Aber bei 325 wäre für mich so ein Niveau, ja, vielleicht würde ich dann auch mal kaufen.
Glaub nicht, dass du sie so günstig bekommen wirst. Dazu ist sie zu stabil, wie auch in Apple. Aber würde sich Microsoft irgendwie 25% verbilligen, wäre ich wahrscheinlich auch dabei, die nachzukaufen.
Dritte Aktie. Und damit sind wir jetzt quasi bei Pips digitalem Zuhause, zumindest bei Pips digitalem Mobil Zuhause, bei Alphabet. Die machen eben auch diese Android-Software, die machen aber natürlich vor allen Dingen die bekannteste Suche der Welt mit Google, mit YouTube, die zwei größten Suchmaschinen, die es gibt. Wir sind jetzt erfreulicherweise bei einer Bewertung angekommen, die ein bisschen günstiger ist. Ist KGV, liegt so bei 27, ohne die gestern herausgekommenen Zahlen schon berücksichtigt zu haben. Marktkapitalisierung liegt bei 2,5 Billionen US-Dollar. Wir werden jetzt deutlich günstiger, nur noch 2530 Milliarden US-Dollar auf der Börsenuhr. Im Grunde genommen bei einer Unternehmung angekommen, die jetzt nach den Zahlen, Pip, erstmal auch ein ganzes Stück nachgegeben hat, weil man nicht nur weil man auf der Wachstumsseite so immer mal das eine oder andere Prozentpünktchen noch rausgenommen hat, sondern weil man dazu eben auch gesagt hat, dass man im Gegensatz zu früheren Erwartungshaltungen die Investitionstätigkeit nochmal deutlich nach oben fahren will, um in dem von dir bei Microsoft schon angesprochenen Bereichen auch noch stärker investieren zu können und eben auch da mit Microsoft und auch mit Amazon mithalten zu können. Und über eine Apple, was die da noch an Investitionen haben, haben wir noch nicht so tief gesprochen, das war ja deine These. Aber hier sind wir bei einer Aktie, die jetzt gerade nach den Zahlen, die gestern kamen, erstmal so ein bisschen aufs Dach bekommen hat und so knappe 10% in der Spitze ins Minus gegangen ist.
Genau, das Gesamtumsatzwachstum hat sich von 15% auf 12% so ein bisschen deakzeleriert. Das ist nie gut. Das liegt nicht am Suchgeschäft. Das Suchgeschäft ist stabil und wächst mit 12% weiter. Auch YouTube beschleunigt sich sogar ein bisschen auf 14%, war im Quartal davor 12%. Also das Werbegeschäft sieht da nicht gut aus. Ist auch ein bisschen getrieben von der Wahlwerbung in den USA im letzten Quartal natürlich. Aber das Cloud-Wachstum hat da so ein bisschen so, ja, in die Suppe gespuckt. Und wie bei allen großen Hyperscalern schauen die Analysten sehr stark eben auf die Cloud, in dem Fall die Google Cloud-Plattform. Und die ist im Vorquartal beschleunigt gewachsen mit 35%. Also da ging es von 29 auf 35% Wachstum hoch und die Aktie hat entsprechend damals auch stark zugelegt. Und das wird jetzt quasi wieder kassiert, weil das Wachstum wieder auf 30% runter ist. Der Grund ist der gleiche wie bei Microsoft. Also Microsoft Azure ist ja von 33 auf 31 das Wachstum runtergegangen. Google geht von 35 auf 30, auch einfach, weil sie nicht genug Hardware haben, um sie den Kunden anzubieten, zum Vermieten. Man muss auch sagen, die Google Cloud ist noch nicht so profitabel. Nur 17,5% operative Marge.
Was schon mehrere Jahre so ein Problem bei denen ist. Also bei Google war es, also oder bei Alphabet ist es sehr auffällig, dass du dieses Thema Marge aus dem Cloud-Geschäft seit Jahren eigentlich dem von Amazon und von Microsoft hinterherhängt. Also Microsoft hat eine sehr stetige Entwicklung. Amazon ist so ein bisschen flackerig unterwegs, aber bei Alphabet hat man irgendwie mal das Gefühl gewonnen, dass die da so ein bisschen hinten dran scheinen.
Genau, Microsoft, Amazon machen beide höchstwahrscheinlich über, also bei Amazon wird es ausgewiesen, über 30% operative Marge. Google ist der Challenger, der kleinste Player am Markt. Letztes Quartal der schnellstwachsende, jetzt mit 30% schon 1% langsamer wachsen als Microsoft. Also der einzige, der Marktanteile gewinnt, ist Microsoft. Und man hat auch gesehen, dass sie quasi mit 2,5 Milliarden mehr Umsatz generieren sie nur 600 Millionen mehr Incremental Income, habe ich das genannt, also zusätzliches EBIT, wenn du so möchtest. Das heißt, die Investitionen sind auch aus Alphabet-Sicht nicht ganz so vorteilhaft, wie sie zumindest auf dem Papier für einen Amazon oder Microsoft aussehen. Trotzdem möchte Google 75 oder Alphabet, die Mutter, 75 Milliarden CapEx ausgeben dieses Jahr. Im ersten Quartal waren es 14, 15. Das heißt, es kommen noch 60 hinzu in den nächsten oder in den vier Quartalen. Entschuldigung, es war im letzten Quartal natürlich 14, 15 und dieses Jahr werden es eben insgesamt 75 Milliarden werden, die Google investieren will. Natürlich, weil die Nachfrage hoch ist nach Cloud Computing weiterhin, weil Google sicherlich weiterhin darauf setzen wird, State-of-the-Art-Modelle und konkurrenzfähige Modelle selber zu entwickeln, die sie eventuell exklusiv anbieten können, nur bei sich, weil Google teilweise schon Kundenzugang hat, zu Konsumenten sowieso, aber auch zu Unternehmen. Wichtig schon noch zu erwähnen ist, dass obwohl das Umsatzwachstum ein bisschen runtergegangen ist auf 12%, hat sich das operative Ergebnis trotzdem deutlich verbessert. Also man ist von 27,5 auf 32% operative Marge, konnte man das Ergebnis steigern, weil die operativen Ausgaben fast stabil gehalten wurden. Und dadurch gibt es einen sehr schönen Effekt, der aufs Operating Income und auch Net Income sich durchsetzt. Und deswegen ist die Margenlage bei Google eigentlich deutlich besser geworden. Und auf 2-Jahres-Sicht könnte man sagen, hat sich der Net Profit pro Mitarbeiter verdoppelt bei Google. Also Google ist deutlich effizienter, aber vor 2-3 Jahren wurden sie ja fast so ein bisschen ausgelacht dafür, dass sie die Kultur nicht wirklich kompetitiv war bei Google, die Leute sich da mehr oder weniger ihren Lebensabend versüßen. Jetzt verdienen sie pro Mitarbeiter deutlich mehr, also doppelt so viel wie vor 2 Jahren. Das heißt, die Schlankheitskur hat Google schon gut getan und hat sie, wie die meisten großen Tech-Unternehmen, erst in die Lage versetzt, jetzt auch diese Investitionen zu tätigen. Also diese 75 Milliarden CapEx, das ist in dem Fall, borgt man sich das nicht ausschließlich von der Bank, sondern das kommt aus dem Cashflow und dabei hilft es natürlich, dass man die Firmen erstmal schlank gemacht hat und Personalkosten eingespart hat, auch in der Vergangenheit.
Und es ist unglaublich beeindruckend, also auch bei dem Alphabet-Sheet, was ihr im Bild sehen könnt, einfach diese Historie zu sehen und mit welcher Kontinuität, ich gucke jetzt selber gerade durch, ob da irgendwas ist, nichts, da ist gar nichts. Seit 2009 jedes Jahr richtig spürbare Umsatzsteigerung, in der Regel jenseits von 10%, ich sehe gerade gar nichts, ob da irgendwo mal nicht 10% Umsatzsteigerung da ist. Also von daher hochgradig beeindruckend, das Ganze im Übrigen auch nicht davon begleitet, dass die dann mal verschiedene Jahre im Minus waren. Nee, die Netto-Profitabilität, die Netto-Marge lag bis auf 2017 durchgehend jenseits der 20%-Marke. Und im Moment ist es dann eben so, dass dieses Unternehmen dann offensichtlich in der Lage ist, auch mehr als 100 Milliarden US-Dollar innerhalb von einem 12-Monats-Zeitraum zu verdienen. Und wenn sie es mit den jüngsten Zahlen noch nicht geschafft haben, dann ist es jetzt nur eine sehr, sehr kurze Frage der Zeit. Denn die Wachstumsgeschichte scheint hier voll in Gang zu sein. Die Bewertung ist jetzt auch in höhere Regionen wieder reingerückt. Die Aktie war zwischenzeitlich, wir hatten es bei Echtgeld TV in verschiedenen Sendungen immer wieder thematisiert, verhältnismäßig günstig. Also auch in 2022 könnt ihr beispielsweise noch eine 18 als KGV sehen, auch 23 mit aus 2023 mit einem 23, 24er KGV rausgegangen. Also da verhältnismäßig günstig im Vergleich zu dem anderen. Aber das hat natürlich auch einen relativ zentralen Grund. Denn ein ganz großer Prozentsatz der Umsätze hängt halt immer noch an Werbung. Und wenn man sich selber am eigenen Nutzungsverhalten vielleicht auch mal klar macht, wie man durch die Verfügbarkeit von ChatGPT bestimmte Sachen gar nicht mehr in der Google-Maske eingibt, sondern auf den verschiedenen KI, nicht Suchmaschinen, aber auf den verschiedenen KI-Systemen, die so verfügbar sind. Da gibt es ja von Alphabet auch Gemini, was ich selber noch nicht wirklich intensiv ausprobiert habe. Aber wie groß siehst du hier die Bedrohung und das Potenzial, dass da wirklich reingegrätscht wird? Weil es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man die künstliche Intelligenz mit den Funktionen einer wirklich guten Suchmaschine aktualisiert und dann eben so aufbaut, dass man auch wie in einem normalen Gespräch die KI-Kompetenz zusätzlich nutzen kann und damit eben auch potenziell Umsatzvolumen von Google weggeht.
Ja, da waren ja viele Fragen drin, man könnte eine Stunde darüber reden. Also zur Stabilität, das ist, glaube ich, ein Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, ich glaube, Sundar Pichai, der CEO, hat es mal gesagt, die Entwicklung von Google ist mehr oder weniger repräsentativ für die wirtschaftliche Gesamtlage. So hat er es genannt. Das ist gut, weil, wie du sagst, die wachsen einfach wie ein Uhrwerk. Es gab das Corona-Quartal Q2 20, hatten sie mal im Suchgeschäft 10% Minuswachstum. Logischerweise, da hat die Gesamtwirtschaft kontrahiert. Und es gab ein Quartal 22 Q4, wo immer minus 1,6%.
Ein Quartal.
Genau, aber es gab kein ganzes Jahr, wo sie hinten lagen oder so.
Fassbar. Also
genau. Aber, und die Kehrseite ist, es ist für Google aber auch relativ schwer, deutlich schneller als der Markt zu wachsen. Also sie sind ein Technologieunternehmen, sie wachsen zweistellig. Auch da fehlt so ein bisschen, YouTube hat mal gute Quartale gehabt, wo sie deutlich schneller gewachsen sind. Sie wachsen klein bisschen schneller als Search jetzt, aber nicht mehr deutlich schneller. Also es fehlt auch so ein bisschen der Wachstumskicker. Und wenn überhaupt, wäre es eben auch da, das Google Cloud Business, was ja mit 30% ganz vernünftig wächst. Und irgendwann später mal die Other Bets, wo wir vielleicht noch hinkommen. Zur Disruptionsgefahr, also das ist sozusagen das Damoklesschwert, was über Google schwebt und warum die Bewertung so, ich würde sagen, fair oder sagen vergleichsweise günstig ist im Vergleich zu den Aktien, über die wir eben gesprochen haben. Und das ist aber in der Regel übertrieben. Langfristig, mittel- bis langfristig ist, glaube ich, diese Disruptionsgefahr schon gegeben für dieses hyperprofitable Search-Business. Gleichzeitig passieren solche tektonischen Shifts, wie sagt man auf Deutsch, tektonischen Verschiebungen immer viel, viel langsamer, als man glaubt. Uns wurde früher mal vom Mobile Shift erzählt, der dann geht bis heute, also früher hat man gesagt, irgendwann wird alles auf dem Smartphone gemacht und so. Das war vor ungefähr 20 Jahren mit den ersten iPhones.
Jetzt mache ich mal meine Apple-These nicht kaputt von vorhin.
Ja, und wir nehmen das hier beide immer noch nicht auf einem Smartphone auf, sondern auf einem Desktop-PC oder Laptop. 50% des E-Commerce läuft immer noch auf dem Desktop. Es ist einfach so, dass junge Generationen wahrscheinlich 90% ihrer Zeit auf dem Handy verbringen und gleichzeitig wir, unsere Eltern teilweise, kaufen nichts übers Handy irgendwie, sondern machen den Computer an, machen einen Preisvergleich und schauen sich das ganz genau alles an. Und ähnlich wird es, glaube ich, mit der KI gehen. Also Schüler, das zeigen auch Studien, nutzen KI heute schon super intensiv für Hausaufgaben. Und gleichzeitig, also es gibt eine super spannende Studie, die sagt, 90% der Schüler nutzen KI für Hausaufgaben, also ChatGPT oder Gemini. Und gleichzeitig sagen 90% der Eltern, dass ihre Schüler das ganz sicher nicht tun. Das zeigt eigentlich, dass das nur über Generationen, dieser Wandel funktioniert nur über Generationen. Also die in Anführungsstrichen älteren Leute werden nicht von heute auf morgen alle beginnen, KI zu nutzen. Das wird schwer, es sei denn, Firmen wie Apple schaffen es wirklich schlau, KI einzusetzen, so dass man es gar nicht merkt, einfach nur bessere Produkte baut. Und gleichzeitig wird die nächste Generation, aber die verschiebt ja sozusagen den Marktanteil immer nur um 1% jedes Jahr ungefähr, die wird sehr, sehr stark mit KI arbeiten. Deswegen wird dieser Wandel sehr allmählich gehen. Das ist nicht eine Disruption, wie sie beim Zeitungs- und selbst beim Zeitungswesen, könnte man sagen, Verlagswesen, Zeitungen, Presse, selbst da hat es ja Jahrzehnte gedauert, sagen, bis das dauert bis heute an, dieser langsame Verfall. Und ähnlich wird es, wenn es so kommen würde, beim Search-Geschäft sein, glaube ich. Das ist zumindest meine Meinung. Also das Google wird, das Suchgeschäft wird strukturell auch die nächsten 10 Jahre nicht schrumpfen, das Suchgeschäft, würde ich sagen. Das heißt, sagen, vielleicht sinkt die Wachstumsrate. Die nächsten 10 Jahre wird Google immer noch mehr als 200 Milliarden mit Suche verdienen. Das wird sich nicht ändern. Bin ich mir relativ sicher, kann mich natürlich irren, aber es wird nach und nach abgelöst, das ist gar keine Frage. Wir werden mehr und mehr Tasks, wofür wir Suche genutzt haben in der Vergangenheit, mit KI machen. Aber das machen so die, das macht so die Tech-Savvy-Klientel von Google, und bis der Durchschnittsnutzer, mit dem Google das Geld verdient, das macht, wird es noch lange dauern.
Was ja eben bei Microsoft ganz spannend war, war, dass du einen anderen Bullcase hattest für die Microsoft-Aktie als ich. Mal sehen, wie das jetzt beim Bullcase für die Alphabet-Aktie ist. Beziehungsweise ich muss schon mal als Vorwarnung mit auf den Weg schicken. Ich wollte mir so ein Bullcase mal ein bisschen genauer zurechtrechnen und habe dann am Ende festgestellt, und das werdet ihr dann gleich hören, dass es möglicherweise gar nicht so ein beeindruckender Bullcase ist, wenn man auf die 95 Milliarden oder die 100 Milliarden US-Dollar blickt, die ja schon als Net Profit bei Alphabet ankommen. Also der gedachte Bullcase von mir waren zwei Sachen, nämlich einmal ein aktiver Holding-Ansatz, der wird in meinen Augen im Moment nicht wirklich gelebt. Also diese ganzen Other Bets, die es da so gibt, wo ja dann die eine oder andere mal ein bisschen zur Reife kommt, da spürt man als Aktionär eigentlich nichts wirklich von. Die laufen immer so ein bisschen unter dem Radar mit. Man nutzt auch möglicherweise geeignete Marktphasen nicht dazu, Dinge dann mal an die Börse zu bringen. Zumindest hat man das bisher nicht bei der naheliegendsten Tochter gemacht, die dann auch etwas zentralerer Teil meines Bullcases ist, nämlich beim autonomen Fahren. Waymo, die Tochtergesellschaft, von der ihr auf jeden Fall schon mal echt Geld gehört habt, weil ich es eigentlich immer anspreche, wenn wir über Alphabet gesprochen haben, hat jetzt gerade den Service in amerikanischen Städten ausgerollt, ist jetzt in 10 weiteren Städten, hat auch internationalisiert, also probiert gerade den Linksverkehr, wo auch immer das in Tokio stattfindet, aber auf bestimmten Straßen in Japan. Und hier passiert eben etwas. Also das ist nicht mehr in der Theorie, dass autonomes Fahren vielleicht kommt, sondern autonomes Fahren kommt. Und auch diejenigen von euch, die das noch nicht glauben, die sind in einer guten Gesellschaft mit vielen Führungskräften bei Automobilherstellern, von denen Lars Thomsen hier ja auch schon berichtet hat. Aber die waren dann eben offensichtlich noch nie in Phoenix, noch nie in San Francisco oder auch noch nie in den letzten 2-3 Wochen in Miami, wo es jetzt eben auch mit autonomem Fahren losgegangen ist. Die gesamte Größe dieses Marktes, der wird in 2029 bei 400 Milliarden US-Dollar gesehen. Die Größe des Taximarktes. Und zwar jetzt schon, also zumindest nach der Quelle, das war Mordor Intelligence, die haben da eine Zahl, die ich öfter gelesen habe, zumindest mal so ein bisschen übersichtlich aufbereitet. Also könnt ihr gerne auch selber googeln und euch die Sachen angucken. Also die schätzen 423 Milliarden US-Dollar einen Markt für autonomes Fahren. Ich habe das mal abgerundet auf 400 Milliarden US-Dollar, weil man damit einfach ein bisschen einfacher rechnen kann. Und habe dabei unterstellt, dass davon in 4 Jahren vielleicht so 50% dessen auch autonom denkbar sind. Weil der ganze Taximarkt, da sind natürlich ganz viele kleine, sehr unübersichtliche Städte, auch mit der Fall, wo ich dann sage, na, vielleicht ist die KI in 5 Jahren, in 4 Jahren auch noch nicht so weit, dann durch kleinste italienische Straßen oder durch verschiedene indische Straßen mit vielleicht auch etwas weniger Verkehrszeichen, Regeltreue zu steuern. Aber so, wenn man jetzt die großen Märkte sind, habe ich unterstellt, dass 200 Milliarden US-Dollar autonom vielleicht denkbar sind. Und darauf ist eine Nettomarge von 30% nun relativ locker vorstellbar. Warum Nettomarge 30% locker vorstellbar ist, sage ich gleich. Und naja, auf 200 Milliarden 30% zu machen, dann bei einem unterstellten Marktanteil, denn es gibt ja nicht nur Waymo, es gibt ja frecherweise auch noch Konkurrenz. Ich habe mal mit 25% gerechnet. Dann rechnet man also 200 Milliarden mal 30% Nettomarge mal 25% Marktanteil. Und da bleibt dann auf einmal gar nicht so viel übrig. Also insbesondere, wenn wir hier diese 100 Milliarden sehen, denn es sind dann nur in Anführungsstrichen 15 Milliarden Nettoergebnis, was ich im ersten Moment ein bisschen enttäuschend fand. Es kann allerdings auch fairerweise, muss man das dazu sagen, es kann ja auch sein, dass die Nettomarge am Ende des Umsatzes ein wenig höher sein wird. Denn im Moment ist es zumindest so, dass Waymo in San Francisco offenbar auf Basis von öffentlicher Regulierung noch sehr, sehr hohe Preise nimmt. Ich weiß noch nicht, wie das in anderen Städten läuft. Also vielleicht ist es da eben auch so, dass diese Ersparniseffekte, die möglich sind durch autonomes Fahren, eben gar nicht so durchgeholt werden können. Und dazu einfach mal eine Frage, weil ich auf Basis einer vor 7 Jahren schon einem gehaltenen Disruptionsvortrag noch eine Folie wiedergefunden habe, die sich mal mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigt. Was schätzt ihr, welchen Anteil an Kosten hat das Personal in so einem Fahrzeug? Also wie viel Prozent der Kosten können also bei autonomem Fahren eingespart werden? Ich meine, wir hatten das in der Vergangenheit schon mal, weil mich diese Zahl damals schon sehr beeindruckt hat. Ich habe sie euch mit ein bisschen aktuelleren Zahlen jetzt vorbereitet und jeder hat jetzt vielleicht so seine eigene Zahl gehabt. Pip, wir beide haben das ja auch im Vorfeld gemacht und du hattest zumindest auf Basis meiner Kalkulation auch einen Tick zu niedrig geschätzt.
Genau, ich hätte auf 2/3 ungefähr Personalkosten getippt, 65%, 65%, ist, glaube ich, aber noch höher.
Genau, also ich hab mir die ganzen Sachen damals angeguckt, also von daher sind auch noch so ein paar 2016er Zahlen drin, die damals zumindest verfügbar waren. Damals waren 56.000 Taxis im Einsatz und die Fahrzeugkosten, da bin ich relativ simpel rangegangen, auch wenn es dieses Auto jetzt gar nicht mehr gibt, den Mercedes, man wird ja frecherweise dann auch noch im Prius durch die Gegend gefahren. Ich bin von Fahrzeugkosten ausgegangen von 8.000 Euro im Jahr. Das ist ein 40.000 Euro Fahrzeug, was komplett abgeschrieben und dann eben auch, dann sind eben auch die Kosten vernünftig berücksichtigbar. 8.000 Euro im Jahr Kosten für das Fahrzeug, das sind 22 Euro am Tag. Ich bin davon ausgegangen, dass so ein Taxi, und das habe ich bei Taxipedia damals auch nachgecheckt, jetzt so 150 Kilometer am Tag unterwegs ist, bei 6 Litern Verbrauch sind es aufgerundet, ich habe nicht mit den 9 Litern gerechnet, sondern mit 10 Litern gerechnet, bei 1,70 so in dem Bereich, 1,72, 1,73 ist man so bei 17 Euro am Tag für Sprit, weil man eben so um die 10 Liter braucht. 17 Liter am Tag sind 6.200 Euro im Jahr an Kosten. Aber teuer wird es dann eben in dem Moment, wo man da eben einen Mensch am Steuer zu sitzen hat. Denn da ist es dann eben so, der kostet eben Geld. Und wenn man jetzt, es gab von Pip auch den Einwurf, dass möglicherweise an dieser Stelle meine Rechnung ein wenig zu sehr auf Ehrlichkeit setzt. Aber ich habe eben einfach unterstellt, 20 Stunden am Tag ist so ein Taxi in der Regel unterwegs. Der Mensch, der da am Steuer sitzt, muss zumindest mal den Mindestlohn eigentlich verdienen. Das wären so 13 Euro in der Stunde, die dann noch mit Sozialabgaben versehen werden, wären also 21% mehr. Also 20 mal 13 mal 1,21 sind dann eben 315 Euro am Tag. Und da Taxen ja 365 Tage im Jahr normalerweise fahren, reden wir hier eben darüber, dass ich daraus 115.000 Euro an Lohn und an Sozialabgaben ergeben. Naja, und jetzt habt ihr Personalkosten 115.000, Spritkosten 6.200, Fahrzeugkosten 8.200. Da seht ihr eben schon, mit Personalkosten liegen wir so bei 130.000 Euro, damit so ein Taxi 365 Tage im Jahr 20 Stunden bewegt wird. Und wenn man den Menschen vom Steuer wegnimmt, und dann nur die entsprechende Software dran hat, dann bleiben noch Kosten von etwa 14, sagen wir 15.000 Euro übrig. Und dann reden wir hier darüber, dass 89% der Kosten eben einsparbar sind. Und das hat eben eine besondere Dramatik natürlich auch für das Thema Profitabilität von solchen Unternehmungen, die sowas dann machen. Also auch mit Blick auf Uber und auf Lyft. Naja, die kriegen es nicht so richtig auf die Kette, aber bei Uber gehört es ja ganz klar zur Equity Story mit dazu. Es ist das eine, wo da kann die Profitabilität irgendwann in der Tat herkommen. Und man kann ja auch nochmal ganz kurz an den anderen Faktor denken, dass wir in Deutschland eben 56.000 Taxis im Einsatz hatten. Wir unterstellen, es ist die gleiche Zahl. Und wir reden hier über 115.000 Euro an Personalkosten und Sozialabgaben im Jahr. Dann hat das eben eine einigermaßen eine Dramatik auch für Steuern und Sozialabgaben, die dann eben auch noch anfallen. Also von daher, da steckt einiges an Sprengkraft drin, an Chancen für Unternehmen, an Risiken für Gesellschaften. Wir besprechen ja hier im Wesentlichen die Chancen für die Unternehmen. An welchen Stellen würdest du sagen, Einspruch sehe ich anders?
Zweierlei. Als Analyst würde ich erstmal sagen, du rechnest mit 20 Stunden Auslastung am Tag, dann sind wahrscheinlich 150 Kilometer ein bisschen wenig. Ich glaube, man schafft mehr als 8 Kilometer.
Ich rechne mit 20 Stunden, dass jemand im Auto sitzt. Genau, die Auslastung ist nämlich nie so gegeben. Deswegen rechne ich nicht mit den verschiedentlich erzielbaren 200 bis 400 Kilometern, die das Taxi fährt, was dann im Übrigen die Spritkosten nach oben treiben würde, sondern rechne ganz bewusst mit 150. Weil wenn du die Taxipedia-Zahlen dir ein bisschen genauer anguckst, dann kommst du in der Tat auf diese Werte. Mein alter Wert war 137 Kilometer. Da war die Auswertung noch besser. Ich hatte im Vorgriff auf die Sendung mal ein bisschen nachgeguckt, aber habe diese Detailwerte fürs explizite Taxigewerbe. Auf Taxipedia werden Mietfahrzeuge und Taxen ausgewiesen. Das ist ein bisschen unhandlich.
Genau, ich würde vermuten, so bei Bolt und Uber ist die Auslastung ein bisschen höher durch die sagen, bessere Kapazitätssteuerung.
Ich werde ab sofort wieder bei Taxifahren zu meiner klassischen Umfrage zurückgehen, nach dem Motto, was fährst du pro Schicht?
Ein klassisches Taxi steht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bahnhof, Flughafen und so. Dann ist es, glaube ich, passt das so. Ansonsten ist das, glaube ich, gut nachvollziehbar. Ich gehe da voll mit. Das passt auch zu dem 200-Milliarden-Markt. Wenn Deutschland 6,5 Milliarden wäre, dann passt 200 Milliarden weltweit auch ganz gut dazu. Das eine, was man sich überlegen muss, ist, ob hier auch das, inzwischen haben sich ja viele Leute mit dem Begriff Jevons Paradox familiär gemacht. Das sagt einfach gesagt, dass Technologien, die deutlich günstiger werden, dass da nicht zu einem Einbruch des Verbrauchs kommt, sondern dass es eine deutliche Mehrnutzung gibt. Und das Gleiche sollte man in den Markt für individuellen Verkehr oder individuellen Transport einbeziehen. Das heißt, wenn das stimmt, dass man die Kosten um 90% reduzieren kann, dann wird es, glaube ich, nicht so sein, dass das Taxi gleich viel kostet und die Taxibetreiber, in dem Fall vielleicht Waymo oder Uber, auf einmal eine riesige Rohmarge haben, sondern viel wahrscheinlicher ist es, dass Taxifahren beinahe kostenlos wird und im Fall von Google vielleicht werbefinanziert. Sprich, du sagst dem Taxi, fahr mich mal zum Pick und Kloppenburg und das macht es prinzipiell, aber auf dem Weg sehe ich ständig Werbung für Hugo Boss, Ensigns und drei andere Herrenausstatter noch. Also das durch
das hier was ganz Schlimmes sagen. Ja. Das ist so ein bisschen, und das erschüttert mich ja bei dir dann ein bisschen, das ist ein bisschen das Thiel-Narrativ. Das war in der Tat das, was Frank auch beim Flugtaxi immer gesagt hat, dass es so wahnsinnig günstig werden wird. Und also an das Kostenlose, da kann ich nicht dran glauben. Also dass Taxifahren kostenlos wird, weil mir jemand Werbung innerhalb dieser Fahrt ausspielt, das halte ich für eine ganz, ganz große Fantasieblase.
Also das Lilium-Narrativ, da ging es darum, dass es so günstig werden sollte im Idealzeitpunkt wie eine Taxifahrt. Das klingt so, als würde es ja 10, 12 Euro kosten. Aber eine Taxifahrt nach Sylt, also man fliegt ja 200, 300 Kilometer mit dem Lilium, eine Taxifahrt nach Sylt kostet immer noch 500, 600 Euro oder noch mehr. Das heißt, so günstig ist das am Ende gar nicht und weit weg von kostenlos. In dem Fall hier glaube ich aber, dass es zumindest sehr, sehr günstig sein könnte. Also das ist eine Fahrt, die heute noch 30, sagen wir mal, ich fahre hier von Norden Berlin nach Charlottenburg rüber. Das würde normalerweise 22, 25 Euro kosten, glaube ich. So eine Fahrt könnte einfach nur noch 5, 6 Euro kosten. Und je nachdem, wie gut meine Daten bekannt sind, könnte man, ich glaube, mindestens die Hälfte davon, und vor allen Dingen, wenn Google beweisen kann, dass sie wirklich Kaufentscheidungen damit verändern. Das Spannende ist ja im Gegensatz zum, obwohl, also auch beim Online-Marketing funktioniert es natürlich ganz gut, aber du kannst natürlich den Werbetreibenden wirklich erklären, du hast jetzt die Entscheidung, also du hast die Fahrt vom Peek und Cloppenburg zum Hürmer oder zum Karstadt umgelenkt. Das ist natürlich ein Erfolgsereignis, dass man sich sehr hoch vergüten lassen kann. Deswegen bin ich bin mir nicht unsicher, ob es irgendwann kostenlos sein wird. Du hast ja außerdem noch die Entwicklung, dass die Autos nicht mehr mit Sprit, sondern Energie betrieben werden, die relativ günstig wird langfristig. Am Ende reden wir eigentlich nur noch über Energie, die immer günstiger wird langfristig gesehen, und die Fahrzeugkosten, die, wie gesagt, 22 Euro pro Tag sind.
Und an die Kommentierenden ist auch schon an der Stelle gerichtet, doch, es wird mit Elektronik, mit elektrischem Fahren deutlich günstiger werden, auch wenn ich es nicht glaube. Nehmt hier einfach mal wahr, der Pip glaubt dran, ich glaube dran, der Lars Thomsen glaubt dran, und wenn andere nicht dran glauben, ist es vollkommen okay, aber für die Diskussion.
Ja, wir können das auch gerne als unsere Hypothese bezeichnen, wenn es den Leuten hilft, das zu verdauen.
Also da geht es dann in der Tat auch bei den Kommentaren immer ab, dass es bei der Wahrscheinlichkeit für die Leute, die auch Zuschauer dem Thema Elektromobilität zubilligen, wirklich auch die Meinungen deutlich noch andere sind, was mich jedes Mal wieder erstaunt, weil der Trend ist aus meiner Sicht klar sehbar.
Genau, also ich will auch nicht den Eindruck erwecken, morgen steht das kostenlose Taxi vor der Tür. Aber ich glaube, mit Sicht auf 5 bis 10 Jahre ist es wahrscheinlich, dass die Kosten für individuellen Transport sich mindestens halbieren. Ich denke, dann sollte es in Deutschland die Regulierung geben, die das zulässt, könnten sie sich auch noch mehr senken, eben weil, du hast gerade gesagt, dann mehr als 2/3 bis zu 90% könnte der Personalfaktor sein. Energie wird tendenziell günstiger, das auch eher langfristig und nicht kurzfristig. Und am Ende bleiben die Fahrzeugkosten. Und dann, worauf ich ja hinaus will, ist, ob das jetzt am Ende 1 Euro, 2 Euro nichts Werbung kostet, darum geht es ja nicht. Es wird aber so günstig, dass es wahrscheinlich mehr in Anspruch genommen wird. Also niemand wird mehr abends von der Kneipe die 2 Kilometer nach Hause gehen. Es erlaubt ganz neue Verkehrskonzepte. Es können Leute ihr eigenes Auto abschaffen, weil endlich die Kombination aus ÖPNV und letzter Meile vielleicht dadurch viel besser funktioniert, weil an jeder Bushaltestelle nochmal schnell so einen kleinen Waggon ranholen kann, der mich für 30 Cent die letzten 600 Meter fährt. Das heißt, wenn das so funktioniert und aufgeht, dann sollte der Markt in Summe deutlich größer werden, glaube ich. Und das, was sozusagen an Personalkosten eingespart wird, wird dann durch mehr Nutzung quasi generiert, würde ich glauben. Und ansonsten kann man es natürlich auch triangulieren und sagen, wer ist gerade der größte Anbieter dafür? Das ist Uber, und die sind 150 Milliarden wert. So, das ist sozusagen die Hypothese, dass so viel wert ist wie Uber, die hält, glaube ich, schon mal.
Ja, und wenn wir sagen, Uber ist vielleicht der andere Player, dem es dann gelingt, auch aufgrund der Verbreitung der Plattform oder ähnliches, dann mal so ein 15 Milliarden Nettoergebnis zu machen, weil sie andere 25%, die restlichen 50% heben wir mal für die Chinesen auf, dann werden die 150 Milliarden aus heutiger Ebene einfach relativ günstig. Aber jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Kernthema, weil wir wollten ja nicht nur über autonomes Fahren reden, sondern wir waren ja bei der Aktie von Alphabet. Da merkt man dann eben schon, wenn sie in so ein gigantisch profitables Unternehmen mit schon bestehenden Umsätzen jenseits der 300 Milliarden und Gewinnen, Nettogewinn, also Net-Income jenseits von 100 Milliarden einsortiert, dann nehmen sich 15 Milliarden halt gar nicht mehr so spät aus. Hast du noch einen anderen Bullcase? Weil, also ich finde, meiner klappt eben nicht so richtig, auch wenn ich ihn inhaltlich sehr schön finde. Aber es taugt nicht für einen sehr ernsthaften Bullcase aus meiner Sicht.
Nee, dafür ist Waymo zu klein. Ein Bullcase wäre, dass Google, also eine andere Arthur-Betts-Sparte oder Moonshot-Sparte von Google ist Verily Calico, also die Life Science-Sparte. Google möchte auch Gesundheitsprobleme mithilfe von künstlicher Intelligenz lösen. Dann könnte es immer mal Durchbrüche geben. Darauf zu wetten ist aber schon wie im Pharma-Sektor immer oder Life Science-Sektor immer relativ spekulativ. Ich glaube auch nicht, dass die Hoffnung aufgehen wird, dass Google den Holding-Ansatz proaktiv spielt. Google ist, ich glaube, dann hat diesen Holding-Gedanken gar nicht, sondern ist einfach einer der besten strategischen Investoren der Welt. Das heißt, Google kauft in der Regel Dinge, die sie mit dem Kerngeschäft sehr, sehr eng verbinden können. Android, hervorragende hervorragendes Beispiel. Analytics hat man ursprünglich gekauft, den Chrome-Browser, das Android-Betriebssystem, DoubleClick, AdMob fürs Werbesystem. Also Google schafft sehr gut seinen Monopol, also da, wo sie schon groß sind, ihr Monopol noch weiter zu verfestigen, sagen, vorwärts und rückwärts in Integration zu machen, um sich nicht abhängig von anderen Spielern zu machen, wie es Meta zum Beispiel ein Problem hat. Das heißt, Google würde keine ihrer Töchter gerne abgeben. Am ehesten vielleicht noch YouTube eigenständig machen. Das werden sie vielleicht irgendwann mal machen müssen. Und das ist die andere Gefahr, die bei Google droht, neben der Disruption des Suchgeschäfts, ist regulatorische Gefahr. Die ist jetzt 4 Jahre natürlich erstmal ausgesetzt, solange Google sich mit Trump gut stellt. Aber in anderen Regimen, vielleicht in Europa, droht natürlich die Gefahr, dass mal jemand sagt, Google muss das Werbegeschäft abtrennen vom Suchgeschäft oder muss YouTube abspinnen oder muss da die mobilen Betriebssysteme oder den Browser herauslösen aus der Company. Das würde aber erstmal zu mehr Shareholder Value führen, bin ich mir relativ sicher. Wobei, man muss ein bisschen gucken, der Browser und Android werden sagen, ja erstmal nicht profitabel an sich. Also das Sum of the Parts funktioniert da nicht so einfach wie bei einem Amazon oder einem Microsoft. Aber das ist eine andere, relativ konkrete Gefahr noch.
Das war es im Grunde genommen zu Alphabet. Bleibt noch am Schluss zu sagen, also ich bin selber in der Aktie investiert, bin da auch so das ein oder andere 100%-Stück vorne. Das war damals eine Apple-Auflösung und die habe ich dann damals in Alphabet investiert. Aktuell ist die Aktie im Grunde aus meiner Sicht einigermaßen fair bewertet. Kaufen würde ich persönlich wahrscheinlich, also Kaufbereitschaft habe ich im Moment durch ein in der Tat vorhandenes Discount-Zertifikat bei 175 US-Dollar signalisiert, nicht bei Echtgeld.tv, sondern da andere Sendung. Aber 175 wäre so ein Kursniveau, wo ich auch sagen würde nach dem Motto, wenn es auf dem Niveau mehr von Alphabet-Aktien gibt, nehme ich die gerne. Gibt es bei dir ein Preisniveau, wo du im Moment sagen würdest, da kann man kaufen?
Ich finde Alphabet vielleicht zusammen mit Meta relativ gesehen die günstigere der aktuellen Big Tech-Aktien. Würdest du mir jetzt Pistole auf die Brust setzen und sagen, ich muss eine Magnificent Seven-Aktie kaufen gerade, dann wäre Alphabet zumindest einer meiner 2 Top-Kandidaten. Aber ich würde vielleicht Hälfte Meta und Alphabet kaufen. Finde die so relativ fair bewertet noch und ich sehe die Disruptionsgefahr, wie man vielleicht hier rausgehört hat, zumindest kurz bis mittelfristig nicht so dringlich, wie man vielleicht vermuten würde. Es ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken, aber wenn ich eine Sache so in den letzten 25 Jahren gelernt habe, ist, dass diese tektonischen Verschiebungen viel, viel langsamer gehen, als man sich in der Regel vorstellt.
Genau, und weil bestimmte Sachen eben langsamer geht und man für bestimmte Sachen auch Zeit hat, muss man auch gar keinem eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, kauf jetzt A oder B, sondern man kann einfach sagen, setz doch einfach mal ein Limit, mach deinen Sparplan fertig, denn das funktioniert ja auch. Sparpläne könnt ihr eben auch auf diese Aktien, die wir jetzt besprochen haben, machen. Und damit sind wir jetzt nach etwa 73 Minuten mit diesem Teil von 7+3 durch. 3 Aktien haben wir geschafft. Die Apple, die Microsoft, die Alphabet-Aktie. Und weil wir aber noch 3 Aktien vorbereitet haben, kann ich euch jetzt schon sagen, dass es am Dienstag mit Pip zusammen weitergeht. Wir machen die Aufzeichnung gleich. Euch erstmal ein schönes Wochenende oder wann immer ihr die Sendung guckt. Viel Spaß mit diesem Ausschnitt von Echtgeld.tv. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, investiert und ansonsten natürlich auch weiterhin mit dabei. Danke, Pip, und tschüss an euch.
Bis bald.